Ja, als der Christian mich angerufen hat und das so ein bisschen durchgesprochen hat, hat er gesagt, ja, bei uns dauert so eine Predigt so 20 bis 30 Minuten. Das ist für einen Katholiken schon eine Herausforderung, denn es gibt ein oberstes Predigtgebot in der katholischen Kirche. Man kann über alles predigen, nur nicht über 7 Minuten. Sonst läuft man Gefahr, dass hinten die Tür auf und zugeht. Aber ich werde, denke ich, die 7 Minuten überschreiten. Ob ich die 30 erreiche, weiß ich nicht. Also mein Thema heute ist, Christian hat es ja schon angedeutet, wie vernünftig ist der Glaube? Hat das überhaupt was mit Vernunft zu tun? Schalten wir die Vernunft dann eher aus? Und genau diese Frage, wie vernünftig ist der Glaube, hat man 2011, da war der damalige Papst zu Besuch in Deutschland, hat man die einigen Wissenschaftlern gestellt und Professoren an Unis. Und ich möchte mal drei Antworten zitieren, die man schon sagen kann, die auch durchaus repräsentativ sind. Also der Mathematiker Günther Ziegler hat erklärt, natürlich haben Glaube und Vernunft gar nichts miteinander zu tun. Glaube steht immer außerhalb des Vernünftigen und das ist auch gut so. So, der Hirnforscher Gerhard Roth sagte, ob Glaube und Vernunft prinzipiell unvereinbar sind, ist unklar und hängt wesentlich von der Definition beider Begriffe ab. Und der Historiker Paul Nolde erklärte, Geschichts- und Kulturwissenschaften zeigen immer wieder, dass Moderne und Religion, Glauben und Vernunft zusammengehören. Also drei Uniprofessoren, die zur gleichen Frage völlig unterschiedliche Antworten gegeben haben. Und das ist auch das, was man so in der Bevölkerung sieht. Da kann man mit dem Thema nicht so richtig was anfangen, wobei ich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft schon der Meinung ist, dass Glaube und Vernunft nicht unbedingt zusammenpassen. Also es gibt hier dieses geflügelte Wort, glaubst du noch oder denkst du schon? Ne? Das so ausdrückt, also Glaube ist eine Sache und dann ist ein Cut und da kommt das Denken. Und da ist es doch eigentlich gut, dass wir innerhalb der christlichen Theologie doch wenigstens eine einheitliche Meinung zu diesem Thema haben. Ne? Es ist leider nicht so. Auch in der Theologie wird das sehr unterschiedlich gesehen. Ich möchte mal zwei bedeutende Theologen zitieren. Das eine ist der große Reformatin Martin Luther, der gesagt hat, die Vernunft ist die höchste Hure, die der Teufel hat. Wer ein Christ sein will, der steche seiner Vernunft die Augen aus. Das ist also die Auffassung von Martin Luther. Völlig anderer Meinung ist Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI. Der sagt, der Glaube braucht die Vernunft und die Vernunft den Glauben. Durch den Glauben, der eine Gabe Gottes ist und mit Hilfe seiner Vernunft vermag der Mensch zu erkennen, dass es Gott gibt. Also eine völlig andere Sichtweise. Und ich bin also eher geneigt, Josef Ratzinger da recht zu geben, nicht unbedingt, weil ich Katholik bin, sondern weil ich glaube, dass er eine biblisch fundierte Auffassung zu diesem Thema hat. Ich möchte zwei Bibelstellen dazu mal vorlesen. Die erste steht im Matthäusevangelium, Kapitel 22, Verse 36, 37. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Es gibt auch Übersetzungen, also dieses Wort, das hier mit Verstand wiedergegeben wird, kann man auch mit Weisheit oder Vernunft übersetzen. Es gibt auch zum Beispiel, ich habe mal gesehen, in der Jerusalemer Bibel steht auch Vernunft. So, und wenn in dem gewichtigsten Gebot, das wir haben, das Wort Vernunft vorkommt, mit dem wir auch Gott loben und preisen sollen, dann zeigt das meines Erachtens, dass es nicht unbedingt eine Diskrepanz zwischen Glauben und Vernunft gibt. Die zweite Bibelstelle ist der erste Vers im Johannesevangelium, den kennt man, glaube ich. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So, das griechische Logos, das im Allgemeinen in den meisten Bibelübersetzungen mit Wort übersetzt wird, hat aber eine viel weitergehende Bedeutung. Das kann man auch mit Verstand oder Vernunft übersetzen. Und wir wissen ja, dass dieser Logos, wer damit eigentlich gemeint ist, nämlich Jesus Christus. Und wenn ein Wort, das sowohl für Jesus Christus als auch für Vernunft steht, in der Bibel im Johannesevangelium im ersten Vers gebraucht wird, dann denke ich, ist das auch ein starkes Indiz, dass Glaube und Vernunft irgendwie zusammengehören. So, dann die Frage, die sich stellt, wie ist denn diese Vernunft zu verstehen? Ist es Vernunft, wie wir sie im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen, oder geht der Begriff in der Bibel darüber hinaus? Und wenn man sich die Aussagen in der Bibel als auch von Theologen betrachtet, dann wird deutlich, es gibt zwei Ebenen der Vernunft. Das eine ist die menschliche Vernunft, die man im Sprachgebrauch auch so als gesunder Menschenverstand, betone gesund, weil der Menschenverstand ist nicht immer gesund, also als gesunder Menschenverstand verstehen kann, und es gibt eine göttliche oder geistgewirkte Vernunft. Also da ist man sich innerhalb der Theologie wirklich einig, dass es diese zwei Ebenen gibt. Die Einigkeit endet aber auch schon bei der Frage, wie diese menschliche und diese geistliche Vernunft zueinander in Verbindung zu setzen sind und wie sie zueinander stehen. Also Paulus zum Beispiel vertritt die Auffassung, dass es eigentlich nur mit der göttlichen Vernunft möglich ist, Glaubensfragen zu beantworten und letztendlich auch Gott zu erkennen. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin sieht das wesentlich anders, also er hält die Vernunft, die menschliche Vernunft sogar für so stark, dass wir mit ihr Gott nicht nur erkennen, sondern sogar beweisen können. Also er geht da sehr weit. Er führt auch dann in seinen Schriften gleich 5 mögliche Gottesbeweise an. Also da ist schon eine gewisse Diskrepanz zu sehen. Also ich würde nicht so weit gehen wie Thomas von Aquin. Also Gott beweisen ist für mich so eine schwierige Sache. Aber würde aber im Gegensatz zu Paulus schon sagen, dass unser menschlicher Verstand auch in Glaubensfragen von unerlässlicher Bedeutung ist. Also wir kommen auch in Glaubensfragen ohne diesen menschlichen Verstand und die menschliche Denkweise meines Erachtens nicht aus. Im Buch der Sprüche, wir haben gestern ein Treffen mit Bekannten gehabt, also Buch der Sprüche ist immer ein gutes Buch der Bibel für Leute, die im Glauben förmlich fernstehen, mal einen Zugang zu verschaffen, weil das sind halt Lebensweisheiten, mit der auch jemand, der im Glauben fernsteht, was anfangen kann. Und im Buch der Sprüche wird das auch hervorgehoben. Dort heißt es, selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihnen. Und dann noch ein bisschen drastischer. Ihr Unerfahrenen werdet reif und vernünftig, ihr Dummköpfe, nehmt doch endlich Verstand an. Also das sind recht drastische Worte, aber die auch zeigen, dass wir, wenn wir uns im Bereich des Glaubens bewegen, unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben sollen, sondern dass wir uns dessen auch bedienen sollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kenntnisse über das Judentum, über die Gebräuche, über die Sitten, über die religiösen Vorschriften unerlässlich sind, um viele Bibelstellen überhaupt zu verstehen. Also ich hatte immer ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ihr kennt die Geschichte von dem Hochzeitsmahl, wo der König die führenden Männer und Frauen seines Königreiches einlädt und die kommen nicht. Und da schickt er seine Diener auf die Straße und sagt, egal wen ihr trefft, ladet die ein. Die feiern dann mit mir. Und dann steht da ein ärmlich, schäbig gekleideter Mann und der König lässt ihn rauswerfen. Ja, das habe ich nie verstanden. Ich habe gesagt, ja, die haben die von der Straße aufgenommen. Was erwartet der, wenn ich von der Straße Leute einlade? Die sind halt schäbig gekleidet. Der Sinn war mir nie geläufig. bis ich da mal in einem Buch über jüdische Gebräuche gelesen habe, dass das zur Zeit Jesus üblich war, dass die Hochzeitsgäste von den Brautleuten eingekleidet wurden. Das heißt, die sind gekommen und sind dann in den Ankleideraum und haben von denen dann festliche Kleidung bekommen. Und dann macht das einen ganz anderen Sinn. Also diese Bibelstelle kann man nur verstehen, wenn man über diese Gebräuche Bescheid weiß. Ein anderes Thema ist geschichtliche Zusammenhänge. Also ich bin der Meinung, dass jeder Christ auch zumindest Grundkenntnisse über geschichtliche Gegebenheiten zur Zeit Jesu haben sollte. Der Christian hat ja eben Jericho. Also die öffentliche Diskussion wird ja bezüglich Jericho sehr stark geprägt von diesem Buch von dem jüdischen Archäologen Finkenstein, Keine Posaunen vor Jericho. Das kennt man so noch im allgemeinen Sprachgebrauch. Dass das eine Meinung unter vielen ist bezüglich Jericho, das erfährt man erst, wenn man sich mit der Thematik mal näher befasst. Und Finkensteins, Stellung zu Jericho ist eher eine Randstellung innerhalb der Diskussion, wie das so war. Es gibt dann auch ein Buch, das heißt dann Keine Posaunen vor Jericho, Fragezeichen, von Zerbst, glaube ich, der dann völlig anderen Schlüssen kommt. Also es ist Tatsache, dass die Archäologie in den letzten 100 Jahren viele Dinge, die in der Bibel genannt sind und die man vorher schon in dem Bereich der Legenden oder des Märchens katapultiert hat, dass die moderne Archäologie vieles in den letzten 100 Jahren bestätigt hat. Es gab Völker wie zum Beispiel die Hethiter, die gab es nur in der Bibel. Also man hat bis vor 100 Jahren hat man gesagt, es gab nie ein Volk der Hethiter. Man hatte keine Hinweise, keine Belege und deswegen hat man gesagt, ja, das steht halt in der Bibel, die gab es nicht. Mittlerweile weiß man, dass die Hethiter eines der größten Völker in der Antike waren. Das ist auch durch die Archäologie bestätigt worden. Ich habe mal voriges Jahr mal die Mühe gemacht und habe alle Personen, Städte und Geschehnisse, die Lukas in seiner Apostelgeschichte und im Evangelium, seinem Evangelium benennt, dahingehend zu überprüfen, ob das auch durch außerbiblische Quellen gedeckt ist. Das war eine ganz schön umfangreiche Arbeit. Es gab noch nicht eine Person, noch nicht einen Ort oder ein Geschehnis, für das man nicht außerbiblische Quellen gefunden hat. Also Tacitus, Flavius Josephus sind aus dieser Zeit besondere Historiker, die man dann zu Rate ziehen kann. Und das beeindruckt Menschen schon, wenn man sich darüber unterhält und sagt, das habe ich mal gemacht, das ist alles bestätigt. Weil viele glauben ja, ja, die Bibel ist ja historisch völlig unzuverlässig. Das ist ganz und gar nicht. Also unser menschlicher Verstand hilft uns schon mit Menschen, die da eher skeptisch sind, indem er auf wissenschaftlicher, historischer Basis mit ihnen sich unterhält. Und da sind die auch zugänglich. Man kann, einem ungläubigen Menschen sagen, da steht aber so in der Bibel, also stimmt's nicht, die kann man nicht unbedingt überzeugen. Aber wenn man sagt, du, das ist historisch ein gesichertes Faktum, das macht schon Eindruck, muss ich also schon sagen. Ja. Wie schon gesagt, bin ich skeptisch bezüglich der Aussage von Thomas von Aquin, dass wir Gott beweisen können. Also ja, übernatürliche Dinge zu beweisen, der Christian ist ja Naturwissenschaftler, ist immer schwierig. Also einen wissenschaftlichen Beweis, denke ich, kann man da nicht anführen. Aber es gibt vernünftige, wirklich vernünftige Gründe, an die Existenz Gottes zu glauben. Keine Frage der höheren Sphären, sondern es gibt vernünftige Sachgründe, dass ich sagen kann, also es ist eine Glaubensfrage, ob du glaubst, dass es Gott gibt, aber es gibt vernünftige Gründe dafür, dass es Gott gibt. Und ein vernünftiger Grund sind wir selbst. Also nach der Bibel ist ja der Mensch eine besondere Schöpfung. Wir sind Gott ähnlich und sind von ihm als Gegenüber geschaffen worden. Das ist jetzt die biblische Aussage, aber wenn ich das mal wissenschaftlich betrachten will, dann müsste ich ja mal fragen, ja, wenn das so ist, dann muss der Mensch ja auch irgendwas Besonderes haben. Und in der Tat hat der Mensch was Besonderes. Also der Mensch ist das einzige Lebewesen, das Vernunft besitzt. Manchmal könnte man meinen, das wäre nicht so, aber das ist wissenschaftlich so, dass wir vernunftbegabte Wesen sind und wir sind die einzigen auf dieser Welt, die vernunftbegabt sind. Und die Wissenschaft hat uns ja Gattungsbegriff gegeben, Homo sapiens. Und Homo sapiens heißt übersetzt vernünftiger Mensch. So, das heißt, die Wissenschaft erkennt an, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das Vernunft besitzt. So. Also etwas, was wir aufgrund der Schöpfung durchaus erwarten könnten. So, der Christian hat eben von der Evolutionstheorie gesprochen, so ein Steckenpferd von mir. Und man muss halt auch sagen, dass der Mensch Eigenschaften besitzt, die nach der Evolutionstheorie völlig unsinnig sind. Also Survival of the fittest, ne, das Überleben des Stärkeren. Wir besitzen Eigenschaften, die uns evolutionstheoretisch gar keinen Vorteil verschaffen und die auch wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Zum einen ist der Mensch das einzige Wesen, das eine zeitliche Dimension erkennt. Also wir erkennen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So. Dass die Tiere zum Beispiel leben nur in der Gegenwart. Der Mensch ist religiös. Das heißt, jeder Mensch ist auch ein Atheist, ist letztendlich auf irgendwas, wie soll ich sagen, also es gibt im Innersten des Menschen eine Hinwendung zu einem Übernatürlichen. Das wird heute leider von vielen Menschen nicht mehr in der Beziehung zu unserem Gott gesucht, sondern halt in dem großen Bereich der Esoterik. Aber auch ein Esoteriker sehnt sich nach irgendwas Übernatürlichem. So, das ist etwas, was dem Mensch zu eigen ist, was auch aus wissenschaftlicher Sicht keinen Sinn macht. Der Mensch ist fähig zur Selbstreflexion. Er fragt nach dem Sinn des Lebens. Warum? Was bringt das evolutionswissenschaftlich, dass ich nach dem Sinn des Lebens frage? Das macht wissenschaftlich keinen Sinn. Der Mensch erkennt Schönheit. Wir sitzen abends auf der Terrasse und sehen einen Sonnenuntergang. Ach, toll. Ne? Was bringt das aus Sicht der Evolutionstheorie? Das heißt, der Mensch ist, wenn man ihn wissenschaftlich betrachtet, ein ganz besonderes Wesen und ist hingewendet zu einem transzendenten Gott. Oder manche suchen es auch in der großen Energieschwingung oder was weiß ich. Das wird Ihnen kein Evolutionsbiologe erklären können, warum das so ist. Also wenn man wirklich das wissenschaftlich betrachtet, und da müssen die sagen, der Mensch besitzt Eigenschaften, die sind evolutionstheoretisch unvernünftig und auch nicht erklärt. Also das ist schon mal ein starkes Indiz. Das wesentlich stärkere Indiz ist die Natur selbst. Also wer mal draußen die Natur betrachtet, der wird eine Menge Wunder in dieser Natur sehen. Wer sich tiefer mit der Natur befasst, der kann nur noch staunen. Und Paulus hat das auch in seinem Brief an die Römer so gesagt: Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen, gemeint sind die Menschen, offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine, das ist Gottes, unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Verschöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Das heißt, wir brauchen nicht in der Bibel zu lesen, um Gott zu erkennen. Wir brauchen uns eigentlich nur mal mit der Natur zu befassen und werden Wunder sehen, die man die unser Verstand eigentlich gar nicht erfassen kann. Und meine Hinwendung zu Gott, also ich würde mich in jeder Phase meines Lebens, hätte ich mich als gläubig bezeichnet. Allerdings hatte ich weder eine persönliche Beziehung zu Gott, noch habe ich jemals in der Bibel gelesen, denn ich war und bin ein eher rational, naturwissenschaftlich denkender Mensch. Für mich gab es lange Zeit nur naturwissenschaftliche Erkenntnisse und die Christen waren für mich religiöse Schwärmer, würde ich es mal so sagen. Und im Gymnasium hatte ich Biologie-Leistungskurs, dort war die Königsdisziplin, sage ich mal, die Evolutionstheorie. Also wir haben uns mit keinem Thema so intensiv befasst wie mit der Evolutionstheorie. Und ich habe dann für mich gedacht, naja, was soll ich in der Bibel lesen, wenn das Erste, was da drin steht, ja schon nicht stimmt. Also Gott hat die Menschen geschaffen, wir wissen ja, dass es anders ist. Glücklicherweise hat mein Lehrer diesen Biologieunterricht so interessant gestaltet, dass ich nach dem Abitur mich weiterhin mit der Evolutionstheorie befasst habe. Aber je tiefer ich eingestiegen bin, desto undurchsichtiger und unvernünftiger wurde das Ganze. Und nach 2-3 Jahren intensiven Befassens mit der Evolutionstheorie bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, also dass die kann die Entstehung und Entwicklung des Menschen nicht erklären. Und das war für mich nochmal der Schritt zu sagen, na, vielleicht stimmt das doch, was in der Bibel steht. Ne? Weil das macht für mich heute noch Sinn. Also ich sage immer, wenn Leute sagen, ja, glaubst du nicht an die Evolutionstheorie? Dann ich sage, so stark ist mein Glaube nicht. Also um an die Evolutionstheorie zu glauben, muss man wirklich starr. Also dann ist mir der Glaube an Gott wesentlich vernünftiger und einfacher. Ne? Weil es gibt, wenn man sich, der Christian weiß das ja auch, wenn man sich mal näher mit der Sache befasst, gibt es so viel Ungereimtheiten, die auch von Wissenschaft so gesehen werden. Wir als Normalsterbliche in den Medien werden davon nichts erfahren. Also die Medien sind halt so, dass die nur das, was Mainstream ist, uns erzählen. Aber die Evolutionstheorie steckt voller Widersprüche. Das sagen auch viele bedeutende Evolutionsbiologen. So Richard Dawkins, einer der führenden Evolutionsbiologen unserer heutigen Zeit, auch einer der führenden Atheisten, der antwortete auf die Frage eines Journalisten, ja, wie ist denn jetzt das Leben entstanden auf der Erde? Eine einfache Antwort, wir wissen es nicht. Wir wissen das auch nicht. Das war, muss ich sagen, eine ehrliche Antwort. Ne? Und es ist auch nicht verwunderlich, dass viele Wissenschaftler gläubige Menschen sind. Also man hat im Jahre, wann war es? 1896 1000 Wissenschaftler gefragt, ob sie an Gott glauben und 1000 Laien. Ja. So, und dann hat man 100 Jahre später nochmal diese Frage gestellt, natürlich nicht den gleichen Wissenschaftlern, die Hans Nimiel, aber 1000 Wissenschaftler. Und das Kuriose ist, die Zahl der Laien, die man befragt hat, die an Gott glauben, haben sich halbiert. Die Zahl der Wissenschaftler ist gleich geblieben. Das sind sage und schreibe fast 40%. So, also was immer so gesagt wird, also wenn du wissenschaftlich denkst, dann musst du glauben, musst du außen vor lassen. Das ist anscheinend nicht so. Und wenn man da mal liest, wer von den bedeutenden Wissenschaftlern Christ war, ne, das ist das Who is Who der Wissenschaft. Ich lese dir jetzt mal vor, die ich da rausgefunden habe. Kopernikus, Kepler, Newton, Pascal, Leibniz, Linné, Volta, Ampère, Gauss, Lyell, Liebig, Siemens, Joule, Pasteur, Kelvin, Maxwell, Edison, Fleming, Planck, Heisenberg, Rutherford, Compton von Braun. Alles schlaue Leute. Und für mich war auch wichtig, es gibt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den Werner Gitt kennt. So, ich habe mal von einem Freund ein Buch geschenkt gekriegt von Werner Gitt, wo er zu verschiedenen Fragen der Bibel Stellung bezieht. Und da war ich erstaunt, der ist Informatiker und Physiker, dass so ein hochgebildeter Mensch an Gott glaubt. Weil Biologen sind manchmal, auch Chemiker sind manchmal ein bisschen, ja, die Physiker sind eigentlich Geerdete, ne, die nicht so sehr, sag ich mal, euphorisch sind. Und ich habe gesagt, wie kann dieser Mann, der hat doch ganz vernünftige Ansichten, wie kann der an Gott glauben? Ne? Und ich habe mir da mal ein paar Bücher von ihm bestellt, die mir auch sehr hilfreich waren. Also Glaube und Wissenschaft schließen sich überhaupt nicht aus. Es gibt viele Wissenschaftler, die über ihre Wissenschaft zum Glauben kamen. Die, selbst der große Einstein, der Herr Christ war, hat irgendwann mal eingestanden, dass es irgendwas Übernatürliches geben muss. Er hat gesagt, wenn ich das Weltall betrachte, also es kann nicht alles mit natürlichen zusammenhängen. Er hat nie den Schritt gemacht zum Glauben hin. Aber er hat gesagt, also es muss irgendeine Übernatürliche, er hat ihn großen Dirigenten, hat er ihn genannt, irgendeinen großen Dirigenten muss es geben, der das alles ein bisschen lenkt. Ja. Und ich denke, das ist immer so eine Diskrepanz, die so im allgemeinen Sprachgebrauch ist. Also du kannst dich mit Wissenschaft befassen und mit Glauben. Beides zusammen geht nicht. Und das strafen uns, wie gesagt, eine ganze Generation von Wissenschaftlern strafen uns da Lügen. Also, da schauen wir noch ein bisschen Zeit. Ein Beispiel will ich machen. Es gab in Stuttgart einen Paläontologen, Bächli heißt er immer noch. So, der sollte anlässlich 150 Jahre Darwin eine Ausstellung machen. So, also wo er die Evolutionstheorie und der Darwinismus so in den Himmel hebt. Und dann hat er sich was Tolles ausgedacht. Er hat eine Waage. Auf die eine Seite hat er Darwins Entstehen der Arten gelegt und auf die andere Seite evolutionskritische Literatur. Ne? Und obwohl das 10 Kilo gewogen hat und das andere Buch nur 2 Kilo, hat diese Waage sich trotzdem zum Darwins der Arten. Er wollte damit zeigen, das ist einfach Fakt und das andere ist alles so Hirngespinste. Dann hat er, sage ich zu seinem Glück, den Fehler gemacht, er hat sich die Literatur ja kaufen müssen, hat mal darin gelesen. So, der ist heute Christ und hat dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Man hat ihn nämlich der war in Stuttgart im Landesmuseum, hat man ihn rausgeekelt, weil mit Leuten, die an Gott glauben und wissenschaftlich arbeiten wollen, konnten die dort anscheinend nichts anfangen. Aber naja, wer sich mal dafür interessiert, es gab ein kleines Büchlein, das ist aus einem kleinen katholischen Verlag, der es leider nicht mehr gibt, deswegen gibt es das Buch eigentlich auch nicht mehr, das nennt sich Gott, Bekenntnisse großer Naturforscher. Wer mal bei Amazon guckt, man kann es gebraucht noch kriegen. Das ist also sehr, sehr interessant. Das sind also viele Naturwissenschaftler, die von ihrem Glauben erzählen und warum sie auch gläubig sind. Also kann ich wirklich empfehlen. Und zwei Wissenschaftler möchte ich noch zitieren. Der eine hat große Probleme mit der katholischen Kirche gehabt. Nicht unbedingt, weil die katholische Kirche gegen seine Lehre war, sondern weil er ein bisschen arrogant war. Nämlich Galileo Galilei. So, ja. Der hat gesagt, Gott offenbart sich ebenso in wunderbarer Weise in den Handlungen der Natur wie in den ewigen Sätzen der Heiligen Schrift. Ich fühle mich zum Glauben verpflichtet, dass Gott, der uns mit Vernunft und Verstand ausgestattet hat, auch von uns verlangt, denselben zu benutzen. Also Galilei wird ja auch trivial als oft, der hat gegen die Kirche und den Glauben geschossen, war ein gläubiger Mensch, der natürlich in manchen Dingen anderer Ansicht war wie die Kirche, der angehört hat, aber das ist auch nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Das Zweite ist weniger bekannt, obwohl er in den Adelsstand erhoben wurde, aufgrund seiner Verdienste. Arthur Stanley Eddington, der hat mir so gut gefallen, deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Das ist auch ein Physiker. Die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sehr mittelmäßige Philosophen. Hat mir eigentlich gut gefallen. So, ich komme jetzt zur geistgewirkten Vernunft. Das ist auch ein schwieriges Thema in der heutigen Zeit, wobei auch hier die Wissenschaft sagt, der Mensch ist ein spirituelles Wesen. Das sagt die Bibel so, das sagt auch die Philosophie so und die Naturwissenschaft. Es gibt eine Aussage der Weltgesundheitsorganisation, die jetzt nicht im Verdacht steht, besonders christenfreundlich zu sein, die sagt, dass jeder Mensch spirituell ist und die Staaten auffordert, dies mit in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Also auch die Wissenschaft erkennt diese Hinwendung des Menschen zum Transzendenten, zum Übernatürlichen. Das Buch der Sprüche habe ich schon erwähnt, also ich finde es immer wieder toll, was dort drin steht. Die meisten Leute, denen ich manchmal so einen Spruch ziehe, das steht in der Bibel. Dann ich, ja, lesen muss Buch der Sprüche. Buch der Sprüche habe ich eben gesagt, dass es uns auffordert, den menschlichen Verstand zu benutzen, fordert uns aber auch auf, nicht auf ihn zu vertrauen. Also es ist gut, dass ich den menschlichen Verstand benutze, aber eher allein, wenn ich nur den menschlichen Verstand benutze, ist das nicht so ideal. Und da habe ich auch noch zwei Stellen aus dem Buch der Sprüche. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Und das Zweite, wer sich nur auf seinen Verstand verlässt, ist ein Dummkopf. Ja. Also da wird deutlich, schaltet euren Verstand nicht aus, gebraucht ihn, er ist von Gott euch gegeben, aber verlasst euch nicht nur auf euren Verstand. So, und die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass wir die tiefen Geheimnisse unseres Glaubens nur mit diesem göttlichen oder geistgewirkten Verstand erkennen können. Also da sind sich Paulus und Thomas von Aquin wieder einig. Die sagen beide, dass es gewisse Dinge gibt, die dem menschlichen Verstand verschlossen sind, die wir nur mit diesem göttlichen oder geistgewirkten Verstand erkennen können. Zum Beispiel, natürlich kann aus wissenschaftlicher Sicht niemand von den Toten auferstehen oder übers Wasser laufen oder Tote auferwecken oder einen Blinden sehend machen. Das sind Dinge, die, wenn man nur den menschlichen Verstand zu Rate zieht, wo man dann sagt, das ist ja völliger Quatsch. Das sind Dinge, die wir nur aufgrund dieses geistgewirkten Verstand, den Gott uns ja geschenkt hat, auch erkennen können. Und die meisten Christen sagen, ach, klar, jeder Christ erhält bei seiner Bekehrung, wird vom Heiligen Geist erfüllt. Also das ist für uns ja gar kein Thema. Und das ist auch richtig, in der Bibel heißt es ja, und ich werde den Vater bitten, euch einen anderen Beistand zu geben, der für immer bei euch bleiben soll. Der Beistand, aber der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ich sage das jetzt ausschließlich auch als Katholik. Der Vertreter Christi auf Erden ist nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Er nimmt die Stelle ein, die Jesus eingenommen hat, als er halt diese Erde verlassen hat. So. Und das Problem ist natürlich ist jeder Christ vom Heiligen Geist erfüllt. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite ist die Frage, gebe ich ihm auch Raum in meinem Leben? So, ich weiß, von was ich rede. Heute ist es manchmal auch noch so, ich plane erst mal was. Ne? Und vielleicht sage ich dann, wenn ich fertig mit der Planung bin, Gott, ist doch gut, ne? Denke, du kannst ja nichts dagegen haben. Ne? Eigentlich sollte man sich erst mal ins Gebet gehen und fragen, Gott, was hast du in der Hand diese Sache, was hast du dann für einen Plan? So. Ist schwierig, weil Gott manchmal auch Dinge sagt, die man nicht so gern hört. Aber wir können meiner Meinung nach ein Gemeindeleben oder auch ein persönliches Leben als Christ ohne dass wir dem Heiligen Geist Raum lassen, das geht in meinen Augen nicht. Das ist nicht einfach, ich bin immer noch auf dem Weg dahin. Ich ertappe mich immer wieder, dass ich dem Heiligen Geist keinen Raum lasse, weil ich bin ja ein intelligenter Mensch und ich weiß ja schon, was richtig und was falsch ist und wie man das macht. Ne? Also ein Problem, das ich in unseren Gemeinden und in unserer Theologie sehe, ist ein Virus, das unsere Gemeinden befallen hat. Wir sitzen zwar jetzt alle hier mit einer Maske, aber unser Problem ist nicht der Coronavirus. Unser Problem ist der Virus, wie ich ihn bezeichne, der Geistvergessenheit. Rechnen wir als Christen noch mit dem Wirken des Heiligen Geistes in unseren Gemeinden? Lassen wir dem Heiligen Geist Raum, auch wenn er uns manchmal auffordert, irgendwas zu tun, was wir für völlig unvernünftig halten? Die großen Männer des Glaubens, wenn die nur vernünftige Dinge getan hätten, wären sie nicht zu großen Männern des Glaubens geworden. Aber das Problem ist, in der christlichen Theologie sind wir mittlerweile dort angelangt, dass wir uns nur noch auf unseren menschlichen Verstand verlassen. Das heißt, wir gehen dazu über, übernatürliche Dinge natürlich erklären zu wollen. Ja, also Mose hat das Meer geteilt und die Israeliten sind durchmarschiert. Da wird dann gesagt, ja, das war eine Furt und da kam schon ein Wind und hat noch ein bisschen und dann sind die da durchmarschiert. Also man versucht, übernatürliche Dinge natürlich zu erklären. Es gibt eine biblische Exegeseform, eine ganz schlimme, sage ich immer, Exegeseform, gegen die sich meine Kirche jahrhundertelang, aber 100 Jahre gewehrt hat, aber jetzt hat sie auch kapituliert, das ist die historisch-kritische Methode. Also es gibt da Theologen, die Ikone ist Rudolf Bultmann, die alles aus der Bibel streichen, was nicht natürlich erklärt werden kann. Ja. Und das ist natürlich, also da machen wir ja Gott so klein. Noch ein kleiner Gag mit dem Meer. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich passiert ist, aber ich habe es mal gelesen. Ein Professor geht über den Unicampus, Theologische Fakultät. Ein paar Studenten sitzen zusammen und auf einmal hört er Halleluja. Oh, denkt er, was ist denn das? Und geht da mal hin und sagt, ja, was ist denn los? Ah, wir haben gerade die Stelle gelesen, wo die Israeliten, wo Mose das Meer geteilt hat und die konnten tatsächlich zu Fuß durch dieses Meer marschieren. Da hat der Professor gesagt, nee. Das könnt ihr so nicht sehen. Wisst ihr, das war halt eine schmale Stelle, eine Furt. Und da sind die da durchgegangen und das ist alles symbolisch zu verstehen. Aha, gut. Und da ging er dann weiter auf einmal, Halleluja. Dachte, was ist dann jetzt schon nochmal los? Und da geht er zurück, ja, was ist dann jetzt? Ja, wir haben jetzt Gott gepriesen und gedankt, dass er in dieser knöchelhohen Furt die ganze Ägypter hat versaufen lassen. Ja, also es ist ein Riesenproblem, wenn ich Gottes Herrlichkeit und Macht, also wenn ich sage, Gott ist allmächtig und traue ihm halt gewisse Dinge nicht zu, die wir mit unserem Verstand nicht erfassen können, dann ist das sehr problematisch. Und leider ist dieser Zeitgeist, der die Theologie, nicht nur die Theologie, auch Pastoren, befallen hat, wirkt sich auf die Gläubigen auch aus. Also im Jahr 2017, das ist schockierend, hat die evangelische Nachrichtenagentur IDEA, die kennt ihr vielleicht, hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und hat dann gefragt in den christlichen Gemeinden, glaubt ihr noch an die Auferstehung Christi, also eines der zentralen Glaubens, einer der zentralen Glaubenswahrheiten unseres Glaubens. Erschreckend. 23% der Evangelischen, da war ich überrascht. 28% der Katholischen, da war ich enttäuscht. Und 55% der Freikirchen, da war ich auch enttäuscht, glauben das nur noch. Das heißt, wenn man jetzt mal die evangelische Kirche, ein Viertel, bei den Katholiken sind es noch 3/10, aber sogar bei den Freikirchen sind es nur noch gut mehr als die Hälfte, die ein zentrales Glaubensthema nicht mehr glauben, und sie glauben es deswegen nicht, weil es ja wissenschaftlich wohl nicht machbar ist. Ne? Und es sollte uns aber nicht überraschen. Also ich sage immer, wenn man die Bibel heute liest, da denkt man, ist die gestern geschrieben worden. Die ist sowas von aktuell in ihren Aussagen, das ist für mich manchmal schon beängstigend. Ne? Und vor 2000 Jahren hat schon Paulus vor solchen Strömungen gewarnt. Er hat schon gesagt, Torheit ist es für sie, also das sind die christlichen Glaubensaussagen, weil sie nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann, und Torheit ist es für die, die sich das nur auf den menschlichen Verstand quasi das ausdenken. Und Paulus hat auch schon gewarnt, dass es eine Zeit geben wird, die ist für mich jetzt da, wo man die, wie er sagt, gesunde Lehre nicht mehr lehrt, sondern irgendwelchen Fabeln und Fantasien nacheifern wird. Also ich denke, die Zeit ist jetzt für uns angebrochen. Und deswegen zum Schluss meine Bitte. Also gebraucht euren Verstand. Also den müsst ihr nicht an der Garderobe abgeben. Der Verstand ist sehr nützlich, auch im Umgang mit Glaubensdingen. Sehr nützlich, weil viele, also die Nichtchristen, sich ja nur auf dieser Ebene ansprechen lassen. Wir können mit Glaubenswahrheiten Kenner überzeugen, dass sie sagen, gut, das steht in der Bibel. Aber mit Fakten, die wissenschaftlich belegt sind, da können wir wirklich wuchern. Und ein Schlusswort von Paulus: Lasst nicht nach in euren Eifer, lasst euch von Gott entflammen und dient dem Herrn. Amen. Also es ist, der Heilige Geist wird ja oft als Feuerzunge dargestellt, und es ist mir einfach wichtig, weil ich auch aus einer pfingstlich geprägten Gemeinschaft komme, dass wir den Heiligen Geist nicht vergessen und dass wir ihm wirklich Raum geben. Danke.